Ich möchte vor dem Gebet dem Propheten Jesaja das 12. Kapitel mit seinen 6 Versen lesen. Lasst uns dazu aufstehen. Jesaja Kapitel 12. An jenem Tage aber wirst du beten: Ich danke dir, Herr, denn bist du auch erzürnt gegen mich gewesen, so hat dein Zorn sich doch wieder gelegt und hast mich wieder getröstet. Fürwahr, Gott ist mein Heil. Ich bin voller Zuversicht und fürchte mich nicht, denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Lobgesang. Und er ist mir ein Retter geworden. Und ihr werdet mit Jubel Wasser aus den Quellen des Heils schöpfen und an jenem Tage sprechen: Danket dem Herrn, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern seine Großtaten bekannt, rühmet, dass sein Name erhaben ist. Lob singet dem Herrn, denn Herrliches hat er vollbracht. Das muss auf der ganzen Erde kund werden. Jauchzet und jubelt, ihr Bewohner Zions, denn groß ist in eurer Mitte der Heilige Israels. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, demütig gebeugt, kommen wir in Ehrfurcht vor dein heiliges Angesicht, um dir nicht nur unseren schuldigen Dank darzubringen, sondern dich zu loben und zu preisen für das, was du an uns getan hast. Geliebter Herr, es gibt keine Worte, es zu beschreiben oder auszudrücken. Du hast uns geliebt und zu dir gezogen. Du hast den Vorhang zerrissen, uns den Weg ins Allerheiligste frei gemacht, um mit dir persönlich Gemeinschaft zu haben. Treuer Gott, es ist unser gemeinsames Gebet. Schenk uns diese innige Verbindung und Gemeinschaft mit dir durch den Heiligen Geist. Nimm alles Störende, alles im Wege Stehende, alles dir nicht Wohlgefällige, was immer es sein mag, aus unserem Leben, unseren Herzen, unsere Gedanken, nimm es fort. Lass das Blut des Lammes jetzt für uns sprechen. Nicht nur für uns sprechen, sondern uns frei sprechen von jeder Schuld. Geliebter Herr, du bist hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks, und zwar immer da. Es wird keinen anderen mehr geben. Ach, geliebter Herr, mein Herz ist bewogen, dir zu danken, dich anzubeten und deinen Namen zu rühmen. Lass uns heute in deiner Gegenwart aus den Quellen des Heils schöpfen und dir die Ehre geben. Wie wir gesungen haben: Quell der Barmherzigkeit, Born aller Huld. Ach, treuer Gott, sei du jetzt gegenwärtig Geliebter Herr, schenke Gnade, dass wir nicht nur irgendwie in einen Raum hinein beten, sondern dass unsere Gebete deinen Gnadenthron erreichen. Dass wir direkt mit dir reden und du mit uns. Wir glauben, dass wir Gnade vor dir gefunden haben. Du kennst unsere Sehnsucht, deinen Willen zu tun, o Gott. Dazu sind wir hier. Rede jetzt durch dein Wort zu uns. Wir bitten auch darum, dass für jeden in dieser Wortbetrachtung etwas sein würde. Tröste die Trauernden, rette die Verlorenen, heile die Kranken. Besonders bitten wir für unsere geliebte Schwester Kaufmann, die im Krankenhaus liegt. Geliebter Herr, du Gott aller Gnade und allen Erbarmens, sei ihr nahe, auch wenn sie diesen Weg zu gehen hat, dass sie ihn freudig geht und in ihrer Not nicht verzweifelt, sondern dich vor Augen hat und weiß, das Vergängliche hat bald ein Ende. Alle Tränen, alles Leid wird bald vorbei sein. Aber wir bitten dich innig, sei du speziell mit ihr jetzt in diesen Augenblicken und berühre sie, segne sie, segne uns alle und all diejenigen, die sich der Fürbitte in besonderer Weise empfohlen haben. Geliebter Herr, nun stellen wir diese Versammlung bewusst unter die Deckung des Blutes des Lammes und bitten dich um die Leitung des Heiligen Geistes. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung für immer dargebracht. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Amen. Ihr mögt euch setzen. Wir sind Gott, unserem Herrn, sehr dankbar für jede Gelegenheit, die wir haben, hier zusammen sein zu dürfen und das unter dem Schall des kostbaren Wortes, das uns geoffenbart und anvertraut worden ist. Ich möchte speziell am heutigen Tage in dieser Versammlung ein Anliegen euch allen weitergeben, um zu bitten, zu flehen, zu beten, dass wirklich alles dem Willen Gottes entsprechend verlaufen möge. Ich weiß nicht, ob ihr alle wie ich, ob wir alle gemeinsam uns dessen bewusst sind, welche Verantwortung uns von Gott dadurch zuteil geworden und übertragen wurde, dass wir durch direkte göttliche Offenbarung und Sendung seines Knechtes und Propheten eine Botschaft, eine Übersicht bekommen haben, den andere nicht haben können, wenn sie ablehnten, was Gott ihres Weges schickte. Nur diejenigen, die das und diejenigen, die Gott sendet, aufnehmen, haben die Möglichkeit, Anteil an dem zu haben, was Gott tut. Und je länger, je mehr lastet natürlich auf mir eine Verantwortung, die ich manchmal fast nicht ertragen kann. Sie wird mir zu schwer. Ich habe in Verbindung mit dieser Verantwortung, wie bereits angekündigt, geschrieben, und es soll dazu dienen, was ich schreibe, um nicht nur eine Reformation einzuleiten, sondern sie zum Abschluss zu bringen, unter all denen, die an der Vollendung der Gemeinde Jesu Christi Anteil haben werden. Es ist nicht eine Sache, die mich persönlich bewegt, aber wahrlich der Kern der göttlichen Heilsgeschichte, die jetzt ihren Verlauf und ihre Vollendung findet. Ich habe 157 DIN A4 Seiten vor mir, neues Manuskript für das neue Buch. Nicht nur Dynamik, sondern mancherlei Dynamit findet man hier in diesem Manuskript. Und es wird wahrscheinlich eine Generalabrechnung sein. Und so Gott will, wird noch ein Buch folgen, wenn ich lebe und der Gnade dazu schenkt. Aber heute liegt mir speziell am Herzen, dass ihr meine auch diesbezüglich in euren Gebeten gedenkt. Amen. Ich will nicht nur schreiben, ich will im Willen Gottes schreiben. Ich will nicht nur reden, ich will weitergeben, was Gott geredet hat. Ich will nicht nur etwas tun, sondern tun, was Gott getan haben möchte. Lasst uns aufstehen. Herr, allmächtiger Gott, in dessen Dienst wir stehen, dem wir gehören, der uns gerufen, der uns erwählt und beauftragt hat. Hier sind wir vor dir im Namen Jesu Christi von Nazareth. Wir möchten nicht nur etwas getan haben, sondern tun, was dir wohlgefällig ist. Wir möchten dir als Werkzeug, als Sprachrohr zur Verfügung stehen. Geliebter Herr, die Massen sind irregeleitet worden, wurden verführt und werden weiterhin verführt. Geliebter Herr, wir legen dir dieses Buch, das noch gedruckt werden soll, hin. Und wir bitten dich darum, dass dein Segen darauf ruhe und auf allen, die es lesen werden. Schenk einen neuen Anfang, schenk eine Katastrophe in dem sogenannten christlichen Abendland, schenk eine Besinnung, schenk einen Durchbruch, schenk eine Umkehr, schenk Gnade in allen Dingen. Herr, allmächtiger Gott, die Stunde, dich zu Wort kommen zu lassen, ist da. Mögen alle Stimmen zum Schweigen verurteilt sein. Rede du majestätisch und sprich zu den Herzen und verherrliche deinen Namen. Möge dieses Buch für uns und viele andere ein Segen, eine Antwort, eine tiefe Führung sein. Geliebter Herr, alles in allem bitten wir dich darum. Möge dein Segen darauf ruhen. Und während Menschen es lesen, möge dein Geist über sie kommen, sie überführen, zur Buße leiten, überzeugen, o Herr, treuer Gott, wir befehlen uns und dein gesamtes Werk dir an. Mögen wir und alles, was geschehen soll, in deinen Händen sein. Und schenke Gnade dass dieses Licht nicht unter dem Scheffel stehen bleibe, sondern publik werde, dass Präsidenten und Kanzler, dass Senatoren und Abgeordnete, dass generell die Öffentlichkeit davon erfährt. Geliebter Herr, tue es aus Gnaden zur Ehre und zum Preise deines Namens. Amen.
Amen.
Auch das war eine gute Nachricht, die ich in der letzten Woche bekam, dass all unsere Sendungen nach Russland einwandfrei durchgehen. Aus Taschkent kam die Einladung, ob ich nicht doch noch in diesem Jahr kommen könnte. Seit meinem letzten Besuch sei vieles in Bewegung geraten. Und ob in Methodisten, Baptisten, Pfingstkreisen, überall macht sich ein geistlicher Hunger breit. Und dieser Hunger muss einfach gestillt werden. Wenn ich das so lese und höre und in mich eindringen lasse, gedenke ich des Wortes des Herrn. Die Erde oder die Ernte ist reif, aber wenige sind der Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er in seine Ernte Arbeiter sende. Wollte das auch mit mir tun, dass Gott in der Tat in allen Ländern treue Brüder, wahrhaftige Brüder, die nicht das ihre suchen, nicht sich selber meinen, sondern wirklich im Dienste Gottes stehen und das tun, was dem Herrn wohlgefällig ist. Denn darauf kommt es jetzt an. Ich möchte die kurze Wortbetrachtung beginnen mit Kolosser Kapitel 4. Kolosser Kapitel 4, hier lesen wir Vers 2 bis 6. Kolosser Kapitel 4, Vers 2 bis 6. Haltet an am Gebet und seid wachsam dabei mit Danksagung. Betet zugleich auch für mich. Gott möge uns die Möglichkeit der Predigt des Wortes geben, damit wir das Geheimnis Christi, um dessen Willen ich auch in Ketten gefesselt bin, verkündigen können und ich es so kundtue, wie es meine Pflicht erfordert. Bleiben wir bei diesem Gedanken ein wenig stehen. Paulus sprach in der Mehrzahl, nicht in der Einzahl. Er war nicht der Einzige, der von sich dachte, ich bin beauftragt, andere nicht. Er teilte das, was Gott ihm geschenkt hatte, mit all den Brüdern, die Gott in die Gemeinde gesetzt und die verschiedene Dienste auszurichten hatten, aber in ein und demselben Geiste. Man muss 1. Korinther 12 lesen, um das wirklich gut zu verstehen. Es gibt verschiedene Arten von Diensten, von Gaben, von Kraftwirkungen, aber immer ein und derselbe Heilige Geist. Und weil es immer derselbe Heilige Geist ist, ist Einvernehmen, Übereinstimmung, Liebe, Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn alles, was aus der gleichen Quelle kommt, greift harmonisch ineinander, ungeachtet dessen, welch einen Auftrag, welch einen Dienst Einzelne haben mögen. Hier schreibt Paulus, betet zugleich auch für uns, nicht nur für mich, sondern für uns. Dasselbe möchte ich heute hier weitergeben an uns, die wir hier sind, und an alle, die später die Andacht hören werden. Lasst uns im Gebet zusammenstehen wie nie zuvor. Innig und aufrichtig das Angesicht Gottes suchen, nicht mit einer langen Liste unserer Wünsche, sondern einfach sagen, Herr, mein Gott, erbarm dich unser und besonders sei gnädig deinen Knechten, die du ausgesandt hast, dein Wort zu verkündigen, auf dass sie dasselbe predigen und so das Volk in die biblischen Wahrheiten hineinführen durch Offenbarung und Leitung des Heiligen Geistes. Bietet zugleich auch für uns, Gott möge uns die Möglichkeit zur Predigt des Wortes geben. Nicht der Deutungen, nicht der Annahmen, sondern des Wortes. Himmel und Erde werden vergehen, spricht der Herr, aber meine Worte werden nimmer mehr vergehen. Und Petrus erwähnt oder zitiert das Wort aus dem Propheten Jesaja und schreibt, das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Auch das habe ich hier vor nicht allzu langer Zeit erwähnt, als ich im April 1966 mit Beginn dieser Tätigkeit im Reiche Gottes befasst war und wusste, dass irgendein Rundbrief zur Information denjenigen zugesandt werden müsste, die nun betreut werden sollten, stand ich im innigen Gebet vor meinem Gott und sagte, Herr, ich kenne viele Titel, die besten, die schönsten sind alle schon weg, hier die letzte Posaune, dort Herold seines Kommens und Mitternachtsrufen. Es gab so viele Rufe, ganz gewaltige Überschriften. Ich befand mich im Gebet und sagte, Herr, all diese Titel, die ich wählen würde, die sind bereits vergriffen, die sind schon verwandt worden. Keine laute Stimme, aber sprach in meinem Herzen, du bist zur Verkündigung des Wortes bestimmt, schreibe, das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Das war die erste Ausgabe, die ich je geschrieben habe, in Verbindung mit der Tätigkeit im Reiche Gottes. Das Wort Gottes bleibt in Ewigkeit. Dabei bleibt es über das Ende der Zeit hinaus und wie es ja geschrieben steht, bis in alle Ewigkeit. Ich bin dankbar für diese Inspiration, ob nun hier eine Überschrift, die letzte Posaune oder dort Mitternachtsruf. Wichtig ist, dass in unserer Verkündigung die Posaune des Evangeliums ertönt, nicht nur eine Überschrift. Wichtig ist, dass in unserer Verkündigung der Mitternachtsruf gegeben wird, nicht als Überschrift, nicht als Schlagwort, sondern als Verkündigung der göttlichen Botschaft, die zur Abendzeit, als es Licht wurde, geoffenbart worden ist, um dann verkündigt zu werden, ehe die Mitternachtsstunde hereinbricht. Nicht das Thema, nicht das Schlagwort, sondern die Sache selber, der Inhalt muss da sein. Ihr wisst genau, wenn man unseren geliebten Bruder aus der Deutschen Demokratischen Republik fragen würde, wie steht's bei euch mit der Demokratie? Oder wenn wir unsere geliebten Brüder aus Rumänien fragen würden, wie steht's bei euch mit der Demokratie? Man kann als Schlagwort sagen, Deutsche Demokratische Republik. Und dann findet man in der Republik nichts, was auch nur an Demokratie angrenzen würde. Und ich habe euch damals berichtet, als ich im vergangenen Jahr in Florida an dieser tausendköpfigen Konferenz teilgenommen habe, mit all den Schlagworten, kein anderes Evangelium. Höret, was der Geist den Gemeinden zu sagen hat. Und Schlagwort über Schlagwort, hier und da und dort. Und wer immer dann, wie ich, die Möglichkeit hatte, mit diesen Leuten zu sprechen, war hinter all diesen Schlagworten nichts. Man hat noch nicht mal den Wind dahinter zu wehen verspürt. Es war absolut nichts. Es waren leere Worte. Dank sei Gott, unserem Herrn, der uns das Vorrecht geschenkt hat, nicht irgendwelche Schlagworte, die ins Auge fallen, die Eindruck machen, dem Volk zu präsentieren, sondern den Inhalt der göttlichen Sache, die göttliche Substanz selber weiterzureichen im Namen des Herrn. Und ich darf wohl sagen, wenn es auch nicht vieles gibt in meinem irdischen Leben, über das große Freude auszubrechen vermöchte, dann aber über diesen Tatbestand des seligen Wissens, dass ich nur das sage, was ich vor Gott sagen würde, und nur das predige, was ich in seiner Gegenwart predigen würde. Das ist für mich das Größte, das Herrlichste, mir dessen bewusst zu sein, nicht nur Zeit auszufüllen, ein wenig Raum- und Programmgestaltung vorzuführen, um einen Gottesdienst irgendwie über die Runden zu bringen, sondern mir dessen bewusst zu sein, mit der direkten, göttlichen und verbindlichen letzten Botschaft, die Gott durch Bruder Branham gegeben hat. Und wenn wir das sagen, dann tun wir keinem Unrecht. Es gibt natürlich diejenigen, die schlicht sagen, wir haben Jesus, wir haben die Bibel, wir brauchen euren Mann dort nicht. Das ist nicht unser Mann. Jesaja ist nicht unser Mann. Moses ist nicht unser Mann. Paulus ist nicht unser Mann. Brennen ist nicht unser Mann. Sie alle waren Männer Gottes. Männer Gottes. Mit einer Botschaft Gottes. Und ich sage es euch, wie es mir erging. Als ich Bruder Brennen seinerzeit traf, nicht in Deutschland, sondern 58 in Dallas, Texas. Nicht 55, sondern 58 drüben. Wisst ihr, welch ein Gedanke mir da kam? Nämlich folgender. Wenn ich jetzt eine Schüssel mit Wasser hier hätte, dann möchte ich dir die Füße waschen. So hat es mich überwältigt. Nicht um einen Menschen zu ehren, aber um dem, was ich empfunden habe, Ausdruck zu verleihen. Es ist nämlich besser, dass wir Knechten Gottes die Füße waschen, als dass wir ihnen den Kopf waschen. Und besonders dann, wenn uns das, was Gott uns durch ihren aufopfernden Dienst geschenkt hat, schätzen, lieben und es uns offenbar geworden ist, können wir nicht anders, als wie den Tagen Gideons. Ihr könnt es nachlesen. Schwert für den Herrn und Schwert für Gideon. Man kann Gott und die er sendet nicht voneinander trennen, denn er sendet sie ja in einem göttlichen und mit einem göttlichen Auftrag. Durch sie redet er zu uns. Und durch sie wirkt er. Wir können es auch
in der Chronik nachlesen, wo es heißt, vertrauet auf den Herrn, euren Gott, so wird es euch wohl ergehen. Vertrauet auf seine Propheten, so werdet ihr siegen. Ich habe vor kurzem in der Ausgabe des Mehrlicht Verlages den kurzen Hinweis unseres früheren Landesbischofs Dr. Dibelius gelesen, nachdem er das Buch William Branham, ein Mann von Gott gesandt, gelesen hatte. Und ich war sichtlich ergriffen, was dieser Mann dort zu Papier gebracht hat. Aber auch das möchte ich euch nicht verschweigen. Was sich in der gesamten protestantischen Welt im Laufe von 20 Jahren verändert hat, ist unfassbar. Die meisten sehen es nicht, sie nehmen es nicht wahr. Der Unglaube hat Einzug gehalten an Universitäten und theologischen Hochschulen, ist auf die Kanzeln getragen worden und ist von vorne zerstört worden. Ich werde es nie vergessen, als der Pfarrer Schulz in Hamburg vor die Gemeinde trat und sagte, sehr verehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen kundtun, dass ich nicht an das glaube, was in der Bibel geschrieben steht. Und auch nicht an einen persönlichen Gott. Stand groß in der Presse. Ich war geschockt und viele anderen auch. Mir wäre es recht, wenn all diejenigen, die nicht glauben können, die Kanzel verlassen würden. Sollen sie uns die Kanzel überlassen, damit wir dem Volke das Wort Gottes verkündigen und ihnen das sagen, worauf es ankommt. Kolosser Kapitel 4, Vers 3 und weiter betet zugleich auch für uns. Gott möge uns die Möglichkeit zur Predigt des Wortes geben. Wollt ihr das für mich tun und für alle Brüder, die wir mit der Predigt des Wortes betraut worden sind, dass wir es wirklich mit Freimütigkeit durch die Inspiration des Geistes bringen. Weiter steht, damit wir das Geheimnis Christi, um dessen Willen ich auch in Ketten gefesselt bin, verkündigen können. Und hier drückt er meinen Herzenswunsch ganz und gar aus mit den Worten. Und ich, da wird er persönlich Bezug nehmend auf sich, und ich es so kundtue, wie es meine Pflicht erfordert. Er wusste, dass er als Sprachrohr von Gott gebraucht wurde und dass alle anderen, die ebenfalls von Gott eingesetzt wurden, das, was ihm anvertraut und geoffenbart wurde, dann weiter verkündigt wird und in alle Welt hinaus versäumt werden würde. Das Gleiche geschah in unserer Generation. Gott hat einem Manne sein Wort und seine Geheimnisse anvertraut. Wozu? Dass wir ihn verherrlichen, von ihm reden? Nein, dass wir das ihm anvertraute und geoffenbarte Wort durch die gleiche Inspiration des Heiligen Geistes in würdiger Weise weitergeben. Wann war's? Irgendwann in den letzten 48 Stunden. Da sagte jemand zu mir, Bruder Frank, als ich im Jahre 1983 aus einer Denomination kommend zum ersten Mal in Krefeld eine Versammlung besuchte, ist mit mir etwas Besonderes geschehen. Und diese Person sagte, geistgetauft war ich schon, aber da kam der Geist Gottes über mich und plötzlich wurde mir bewusst, worum es jetzt geht. Und dann gebrauchte diese Person in netter Weise die Redewendung. Dann kam der Geist, der das Wort geoffenbart hat über mich und es wurde auch mir unter der Predigt geoffenbart. Und seitdem sind mir alle Rätsel gelöst und alle Fragen, die ich hatte, beantwortet worden. Ich glaube, dass ich sagen darf, dass das auch unser aller Zeugnis ist. Mein Zeugnis ist es. Ich kam unter den Schall des Wortes, habe damals noch die Bibel unterm Arm getragen, wie das bei jungen, eingebildeten Leuten sein kann, die gerade zu predigen beginnen und meinen, sie wüssten alles. Aber danach wusste ich nichts mehr. Aber eins wusste ich. Der Mann, der dort die Plattform betreten hat, ist ein Mann Gottes. Ich brauchte keine Bedenkzeit. Es war wie aus heiterem Himmel über mich gekommen. Ich vorhin sagte, wir sind nicht hier, um einen Menschen zu verherrlichen. Wir sind aber hier, um Gott zu danken, dass er durch Menschenmund sein heiliges Wort hat kommen lassen und hat mit uns reden können. Und ich es so kundtue, wie es meine Pflicht erfordert. Eine heilige, göttliche Pflicht, ein heiliges Muss. Paulus sagte, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündige. Wir haben keine andere Wahl, ein göttliches Muss. Weiter steht hier in Vers 4, ja, und ich es so kundtue, wie es meine Pflicht ist, benehmt euch mit Weisheit im Verkehr mit denen, die draußen sind, und kaufet die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit herzgewinnend, mit Salz gewürzt. Ihr müsst ja wissen, wie ihr einem jeden zu antworten habt. Liebe Brüder und Schwestern, im Hinblick darauf, dass wir sicherlich dann die Möglichkeit haben werden, das Buch anderen weiterzugeben, kam mir trotzdem der Gedanke, dass der Herr uns alle im Gespräch mit anderen Leuten wirkliche Weisheit schenken könnte. Nicht zu viel, nicht zu wenig, sondern in rechtem Ton, in angemessener Art zu sagen, was wir zu sagen haben. Und nicht gleich mit den größten und schwersten Dingen ins Haus zu fallen, sondern die Sache langsam angehen zu lassen. Ich wünschte, dass Gott der Herr uns noch zu Lichtträgern machen würde. Zu Menschen, die vielleicht nicht alles so sagen können, wie sie es möchten. Ich kann es ja auch nicht. Schreiben ist besser. Aber dass wir dann trotzdem eine kurze Einführung geben könnten. Wisst ihr, was ich schon gemacht habe? Passt vielleicht nicht ganz hierher. Aber es ist mir schon passiert, dass ich einem netten Herrn ein Traktat gab. Und dem habe ich tatsächlich gesagt, wenn es Ihnen nichts bedeutet hat, dann können Sie es anschließend in den Mülleimer werfen. Und dann traf es ihn wie ein Schock. Und dann fragte er mich, ja, sagen Sie mal, meinten Sie das eben? Und das war der Punkt. Wie ein Köder, da biss er an und fragte mich. Dann habe ich ihm gesagt, wenn Ihnen das, was Gott Ihnen zu sagen hat, nicht zu sagen hat, Sie nicht anspricht, dann ist mein Reden vergeblich. Dann werde ich nichts ausrichten. Und es brauchte keine Diskussion. Wir saßen im Flugzeug, es brauchte keine Diskussion mehr. Der sagt, ich verspreche es Ihnen, noch heute werde ich es lesen. Man darf sich nicht aufzwingen und nicht die Leute mit langatmigen Reden dazu bearbeiten. Schlicht mit einigen Worten, die schockieren oder auch nicht, wie es sein mag. Und dann sollen die Leute uns fragen, uns ansprechen. Und dann geht's weiter. Ich möchte aus 2. Timotheus Kapitel 2 lesen. 2. Timotheus, Kapitel 2. Hier sind es ja vielleicht nur Vers 24. 2. Timotheus 2, 24. Ich möchte diesen Vers dann auf uns alle beziehen. Ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann. Ein tüchtiger Lehrer, fähig, Böses mit Geduld zu ertragen. Und die Widerstrebenden mit Sanftmut zurechtzuweisen, ob Gott ihnen nicht doch noch die Umkehr zur Erkenntnis der Wahrheit, Erkenntnis der Wahrheit verleihe, so dass sie wieder nüchtern werden und sich aus der Schlinge des Teufels losmachen, nachdem sie sich von ihm haben einfangen lassen, ihm zu Willen zu sein. Dieses Wort ist an Menschen gerichtet, die einmal die Wahrheit kannten und sich dann irre führen ließen. Auch da sollen wir nicht richten vor der Zeit, sondern glauben, solange Gnadenzeit ist, dass der Herr noch helfen kann. Allgemein wissen wir ja, dass unser Zeugnis speziell an Nichtglaubende, an Ungläubige gerichtet ist. Aber auch da, wo Menschen von der Wahrheit abweichen und einen anderen Weg einschlagen, ist es unsere Aufgabe, sie mit Sanftmut in Güte zu belehren und sie nicht zu beschimpfen und nicht zu verurteilen. Soll man einen Menschen, der verblindet wurde und nicht mehr sehen kann, soll man ihn da noch schelten? Das wäre nicht recht. Gott schenke uns auch darin immer die Unterscheidung, dass wir wüssten, wo was am Platze ist und was gesagt werden soll. Aus 3 anderen Stellen möchte ich noch kurz lesen. Epheser, Kapitel 3. Epheser, Kapitel 3. Das uns allen sehr geläufige Wort, mir jedes Mal ein Trost, eine Freude, eine Stärke. Epheser, Kapitel 3, Vers 4 und 5. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Vertrautheit mit dem Geheimnis Christi erkennen, das in früheren Zeitaltern den Menschenkindern nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt seinen Heiligen, Aposteln und Propheten geoffenbart worden ist. Soweit. Früher nicht kundgetan, jetzt geoffenbart, vorher verborgen, jetzt enthüllt, vorher nicht gewusst, jetzt im Wissen und nicht im Wissen, sondern im Erleben. Es war ja nicht nur eine Ankündigung, es war eine Vollstreckung des göttlichen Willens. Gott hat ja nicht nur gesagt, dass die Heiden Anteil haben werden an den Segnungen Israels, als er sagte, ihr Heiden alle, freut euch mit seinem Volke allesamt. Und die nicht von mir gehört haben, werden es zu hören bekommen. Und das Heil Gottes soll dringen bis an die Enden der Erde. Gott hat nicht nur verheißen, Gott hat erfüllt, er hat seinen Willen vollstreckt, er hat getan, was er verheißen hat. Hier sehen wir, dass die Apostel in einer wunderbaren Weise hervorgehoben haben, was Gott getan hat. In früheren Zeitaltern verborgen geblieben, jetzt aber seinen Aposteln und Propheten geoffenbart ist. Aus dem Propheten Jeremia möchte ich aus Kapitel 33, sicher auch uns allen sehr gut bekannt, Jeremia 33, hier lesen wir Vers 2 und 3. So spricht der Herr, der alles wirkt, der Herr, der es ersinnt, um es auch zu verwirklichen. Herr ist sein Name. Rufe mich an, so will ich dich erhören und dir große und unglaubliche Dinge kundtun, von denen du bisher nichts gewusst hast. Auch das haben wir alle erlebt, dass Gott in unseren Tagen große und wunderbare Dinge offenbart hat, fast unglaublich, wie hier geschrieben steht, und dennoch wahr, beinahe unfassbar und dennoch dem Glauben zugänglich. Wie wunderbar, dass wir glauben können, wie die Schrift sagt. Erst dann, wenn wir glauben können, wie die Schrift sagt, wird uns das, was in der Schrift gesagt wurde, durch den Heiligen Geist offenbart werden können. Wer das nicht glaubt, was in der Schrift steht, dem wird es nie durch Offenbarung zuteil werden. Erst schenkt Gott die Verheißung, dann wird unser Glaube in diese Verheißung hinein verankert und dann wird der Glaube zur Offenbarung und die Offenbarung zur Explosion, aber nicht um zu zerstören, sondern nur den Vorhang wegzuschieben, damit wir sehen und aus Gnaden hören, was der Herr redet, was er zeigt und was er offenbart. Schön ist es, dass hier geschrieben steht, so spricht der Herr. Ihr wisst ja, jedes Mal in der Gebetsreihe, ihr habt es ja miterlebt beim Anschauen des Filmes, wenn Bruder Brenham sagte, so spricht der Herr, das war schon majestätisch. Und der Engel des Herrn, der zu seiner Rechten stand, hat ihn ja informiert und aufgeklärt und sagte ihm wörtlich, wenn jemand zum Gebet kommt und dir nichts geoffenbart und gezeigt wird, dann bete nur und es geschehe entsprechend dem Glauben dieses Menschen. Wenn aber jemand kommt und dir im Gesicht etwas gezeigt wird, dann sage, so spricht der Herr. Denn das, was dir im Gesicht gezeigt wurde, ist bei Gott schon beschlossen und ist Tatsache. Propheten haben nicht nur geredet, sie haben im Namen des Herrn geredet. Nicht aus ihrem Herzen, sondern durch Offenbarung. Wenn wir deshalb in der Schrift lesen, so spricht der Herr, dann ist das endgültig. Dann sollte es uns durch Mark und Bein gehen. So spricht der Herr. Der es ausführt, der Herr, der es ersinnt, um es auch zu verwirklichen. Herr ist sein Name. Was er sich vorgenommen hat, das führt er aus. Darin ruht unser Glaube. Das ist die Zuversicht, die wir haben. Es gibt das herrliche Wort in den Hebräerbriefen, dass Gott durch zwei unabänderliche Dinge hat unmöglich täuschen können, als er die Verheißung gegeben hat. Auch dieses Wort geht mir jedes Mal durch Mark und Bein, wenn ich es lese. Hebräer Kapitel 6. Und es möge uns alle aufrichten, stärken, festigen und gründen, neu beflügeln, neuen Mut, neue Zuversicht und Kraft verleihen. Hebräer Kapitel 6, Vers 15 bis 17. Und auf diese Weise harrte jener geduldig aus und erlangte das Verheißene. Menschen schwören bekanntlich bei dem Höheren, und der Eid dient ihnen zur Bekräftigung, so dass alle Widerrede ausgeschlossen ist. Aus diesem Grunde ist auch Gott, weil er den Erben seiner Verheißung, das Unabänderliche seines Ratschlusses, in besonderem Grade deutlich dartun wollte, als Bürger mit einem Eid eingetreten, damit wir durch zwei unabänderliche Tatsachen, bei denen Gott unmöglich getäuscht haben kann, eine starke Ermutigung besäßen, weil wir, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, die uns eröffnete Hoffnung zu ergreifen. Wenn wir hier lesen, dass es unabänderlich ist, unwiderruflich ist, dass Gottes Entscheidungen ewige Entscheidungen sind und dass wir aus Gnaden ewiges Leben empfangen haben, um in dem ewigen Reich Gottes sein zu können. Gott ist mit einem Eid eingetreten, um uns wissen zu lassen, dass was ich beschlossen und ausgeführt habe, ist unabänderlich. Da kann kommen, was kommen will, geschehen, was geschehen will. Meine und deine verkehrten Entscheidungen werden die richtige Entscheidung Gottes niemals aufheben. Es bleibt bei dem, was Gott durch einen Eid bekräftigt hat. Und wir glauben, dass wir erlöst wurden und Erben gemäß der Verheißung geworden sind. Jetzt kommt doch noch ein Wort dazu. Jesaja 48. Man könnte ja, wer weiß, wie viele Schriftstellen lesen. Sagt einmal, ist euch Gottes Wort kostbar?
Amen.
Freut ihr euch darüber?
Amen.
Gelobt sei der Name des Herrn. Bitte nehmt es ganz und gar in euren Herzen auf, denn Gott möchte ja gepriesen werden durch das, was er tut, an uns tut. Jesaja 48, Vers 6 bis 9. Du hast es gehört, betrachte es nun alles, und ihr wollt ihr es nicht bezeugen? Von nun an lasse ich dich Neues hören, und zwar Geheimgehaltenes, wovon du nichts gewusst hast. Jetzt erst kommt es zur Ausführung und nicht schon vor dem. Und von dem heutigen Tage, vor dem heutigen Tag hast du nichts davon gehört, damit du nicht sagen konntest, ich habe es ja schon gewusst. Nein, du hast es weder gehört noch gewusst, noch ist dein Ohr vor dem dafür geöffnet gewesen, denn ich weiß, dass du gar treulos bist und dass man dich abtrünnig von Mutterleibe an genannt hat. Um meines Namens willen halte ich meinen Zorn zurück, und um meine Ehre willen übe ich Schonung dir zugute, dass ich dich nicht ausrotte und so weiter. Besonders geht es hier um die Aussprüche betreffend dessen, was wir bereits zum Thema haben. Gott offenbart seinen Heilsratschluss. Er tut ihn kund, er verwirklicht ihn. Er lässt uns die entsprechenden Verheißungen im prophetischen Wort wissen, die wir dann glauben und dessen Erfüllung wir aus Gnaden miterleben dürfen. Und hier ist das Schöne. Keiner kann sagen, das habe ich schon gehört, Ich weiß Bescheid, ich hab's gewusst. Wer Leute trifft, die uns sagen, ach du liebe Zeit, wir brauchen da nicht diesen Mann und das, was er gebracht hat, das haben wir schon alles gewusst. Mit einem solchen Menschen lohnt es nicht, lange zu sprechen. Es sei denn, Gott berührt sein Herz. Das ist Hoffart, das ist Einbildung, das ist Täuschung. Die haben es nicht gewusst. Und wenn sie es jetzt nicht annehmen, wissen sie es bis heute noch nicht. Gott offenbart sein Wort, seinen Ratschluss, seinen Knechten, den Propheten, redet durch sie, stellt es vor sein Volk. Und wer es glaubt, dem wird's geoffenbart. Aber keiner kann sagen, das hab ich alles schon gehört und das hab ich alles schon gewusst. Nichts haben wir gewusst, nichts haben wir gehört. Aber ja, wir haben viel gehört, aber was haben wir gehört? Wir haben viel gewusst, aber was haben wir gewusst? Hier betreffend die Geheimnisse Gottes, das Geheimgehaltene, darum geht es hier doch. Nicht nur allgemeine Verkündigung, sondern Offenbarung des Verschlossenen, des Versiegelten, des Geheimgehaltenen. Ich muss sagen, ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gehört, vorher zumindest nicht. Bin Gott dankbar, dass ich jetzt zu denen gehören darf, die es zu hören bekamen. Und dankbar, dass ich es heute wissen darf. Und möge der Herr uns allen die Gnade verleihen, wirklich verleihen, das uns anvertraute kostbare Gut in würdiger Weise zu schätzen und zu tragen. Möge er uns Gnade schenken, dass auch wir zum Segen für andere werden können. Von nun an lasse ich es kund werden. Vorher hast du es nicht gewusst, aber jetzt geht es vor sich. Und weil es vor sich geht, also in der Erfüllung begriffen ist, deshalb wird das Geheimgehaltene geoffenbart, ehe es zur Ausführung und Erfüllung kommt, damit wir wissen, dass es Gott ist, der mindestens zweimal seinen Weg mit seinem Volke hat. Einmal, um anzukündigen, was geschehen wird, und zum Zweiten, um zur Erfüllung oder zur Zeit der Erfüllung das, was verheißen wurde, auf den Leuchter zu stellen, damit wir immer die Möglichkeit haben, es am Worte Gottes zu prüfen und festzustellen, ob es sich also verhält. Und wir dürfen mit Freudigkeit sagen, alles, was uns gepredigt wurde, kam aus dem Worte Gottes und hat uns in das Wort Gottes zurückgebracht, hat uns den Willen und den Heilsplan Gottes offenbart. Unsere Augen wurden mit Salbe bestrichen, unsere Ohren geöffnet, unsere Herzen aufgetan, so dass wir aus Gnaden sehen und hören können. Amen.
Amen.